Herr, wir wollen dir danken für die Fülle, aus der wir schöpfen können. Wir wollen dir danken für deine Gnade und deine Treue, deine Beständigkeit, mit der du seit Generationen uns immer wieder weiterführst, auch durch die Zeit hindurch. Lass uns das heute erfahren, auch die, die jetzt am Computer zugeschaltet sind, dass du selber für sie sorgst und dich um sie kümmerst. Amen. Liebe Gemeinde hier und am Computer, bei der Vorbereitung versuche ich immer so ein bisschen ein Motto, eine Überschrift zu erspüren, die vielleicht passen könnte. Und ich habe dieses Mal ein Wort herausgesucht, das ich auch aufgeschrieben habe, damit Sie es auch zu Hause sehen können. Das Wort Gegensätze. Wir leben alle von diesen Gegensätzen, wir leben alle mit diesen Gegensätzen. Sie sind eigentlich selbstverständlich. Ein Gegensatz ist zum Beispiel der Unterschied von Tag und Nacht. Und dass sich das ja auch immer wieder mal verschiebt. Wir hatten jetzt vor ein paar Tagen den längsten Tag gehabt. Einen fantastischen Sonnenuntergang habe ich da erlebt über den Allgäuer Bergen, so richtig rot gefärbt. Und wie dann die Sonne so langsam hinter diesen Bergen unterging, so 20 nach 9 abends. Sie haben das hier in München vielleicht auch in ähnlicher Weise erleben können. Es war der längste Tag und die kürzeste Nacht. Und inzwischen werden die Tage bereits wieder kürzer und die Nacht wird länger. Das sind so Gegensätze, die sich dann auch noch im Ablauf eines Jahres verschieben, die das Leben auch reizvoll und interessant machen können. Ein anderer Gegensatz ist so im Wechsel auch der Jahreszeiten, das ist ja auch schon in der Bibel beschrieben, Sommer und Winter, Frost und Hitze, Saat und Ernte. Ich habe gestern innerhalb von 2 Stunden beides erleben können. Ich bin gestern Morgen so gegen 10 Uhr im Oberallgäu losgefahren. Der Himmel war total schwarz. Es hat geschüttet wie aus Kübeln, wie in der Waschstraße, kamen wir uns vor. Und wir hatten 16 Grad gehabt. Und als ich knapp 2 Stunden später in München ankam, war es trocken, von Regen keine Spur und wir hatten 25 Grad. Und das Ganze waren 130 Kilometer auseinander. Also Wechsel, Faszination, selbst innerhalb Bayerns, in den verschiedenen Regionen, ganz deutlich zu merken. Und auch bei dem Thema Ehe, auch da kann das durchaus sein, dass so diese Gegensätze gerade das Faszinierende sind. Es gibt ja auch dieses Sprichwort, Gegensätze ziehen sich an und deswegen haben auch manche geheiratet, weil sie den Eindruck hatten, der Ehepartner ist genau die Ergänzung zu mir. Wo ich schwach bin, ist er stark und wo er stark ist oder umgedreht, wo er schwach ist, da kann ich ihm vielleicht eine Hilfe sein. Also das ist alles jetzt sind sehr positive Erfahrungen von Gegensätzen, die hilfreich sind, auch wenn ich sie aus der Hand Gottes nehme, die hilfreich sind, um unser Leben zu gestalten und auch den Reichtum dieses Lebens aus seiner Hand zu nehmen. Dann gibt es aber auch Gegensätze, wo ich den Eindruck habe, die sind eigentlich gar nicht vorhanden, obwohl sie immer wieder behauptet werden. Zum Beispiel der Gegensatz, der scheinbare Gegensatz zwischen Altem und Neuem Testament. Ich bin in einer nichtchristlichen Familie aufgewachsen. Bei uns gab es noch nicht mal eine Bibel. Es ist echt so, ich hatte keine Bibel. Ich habe mir erst mit 18 meine erste eigene Bibel gekauft, weil wir zu Hause keine hatten. Von daher gesehen hatte ich natürlich auch keine Ahnung, was in der Bibel steht, außer dem bisschen, was so im Religionsunterricht vermittelt wurde. Und ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, dass da so Gegensätze aufgebaut werden, so im Alten Testament, so der zürnende Gott, der rächende Gott, der immer alles sofort heimzahlt und der die Menschen vernichtet. Und im Neuen Testament dieser scheinbare Gegensatz, der gnädige Gott, der liebe Gott, der alles vergibt, der alle 5 gerade sein lässt. Und als ich dann mit 18, weil es mich mal wirklich interessiert hat auch, ein Jahr vor dem Abitur, als ich mit 18 angefangen habe, mal die Bibel selber zu lesen, ich habe mir so einen Plan zurechtgelegt. Ich wollte in einem Jahr durch die ganze Heilige Schrift durchkommen. Und soweit konnte ich gerade noch zählen. Ich habe die Kapitel zusammengezählt, die stehen auch im Inhaltsverzeichnis, und habe die durch die Anzahl der Tage des Jahres geteilt. Dann bin ich darauf gekommen, wenn ich jeden Tag 3 Kapitel lese, dann komme ich in einem Jahr durch die Bibel. Und das habe ich dann auch gemacht, mit dem Neuen Testament, mit Matthäus angefangen, bis zur Offenbarung und dann bei 1. Buch Mose und bei Maleachi aufgehört. Den Namen hatte ich übrigens vorher noch nie gehört. Ich wusste gar nicht, was Maleachi eigentlich ist. Das hätte auch so eine Suppe von Knorr sein können oder irgendwas. Also ich war völlig unbeleckt jetzt in diesem Punkt. Und als ich das durchgelesen habe, ich habe einiges überhaupt nicht verstanden, weil so viel Neues auf mich einströmte, aber das eine zumindest habe ich gemerkt. So wie mir das immer vermittelt wurde mit dem Rechnen im Alten Testament und dem Lieben im Neuen Testament, das passt irgendwie nicht zusammen. Das sind Gegensätze, die habe ich in der Bibel so beim Lesen nicht gefunden. Es gibt im Neuen Testament auch Bibelstellen, wo Gott wirklich auch zornig ist. Auch Jesus war zornig, als er die Händler aus dem Tempel herausgetrieben hatte, die da ihren Kirchweihbraten verkauft hatten an die Festpilger von Jerusalem. Da war er ganz schön auf Tour. Und auch in der Offenbarung, in einigen anderen Stellen, ist es immer wieder davon die Rede, dass Gott auch zornig ist über Sünde. Nicht über Sünder, aber über das, was Menschen falsch machen. Und im Alten Testament auch das völlig andere. Da ist von einem Lieben, von einem Leidenschaftlichen, von einem Suchenden, von einem Vergebenden Gott die Rede. Und damit sind wir auch direkt bei unserem Bibelabschnitt. Und ich habe mir gedacht, das können Sie ja mal wirklich ausprobieren, entweder wenn Sie nach Hause gehen oder wenn Sie zu Hause sind. Einfach diese 3 Verse mal kopieren und die Stelle weglassen, wo diese Verse stehen. Und Sie zeigen es mal jemanden, von dem Sie wissen, der hat noch ein bisschen Ahnung von der Bibel, und fragen dann, wo könnten diese 3 Verse stehen? Stehen die mehr im Alten Testament oder stehen die eher im Neuen Testament? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Mehrzahl, also ich tippe mal auf 80%, die Mehrzahl derer, die ein bisschen noch in der Bibel lesen, aber nicht genau wissen, wo diese Stelle steht, dass die sagen werden, das steht im Neuen Testament. Weil diese Bibelverse sind ja nur 3 Verse, die sind so gesättigt von Gnade, von Sündenvergebung, von Treue, von Geduld, von Neuanfang, dass wahrscheinlich fast jeder vermuten würde, das ist typisch neutestamentlich, das muss was mit Jesus zu tun haben. Denn dafür ist er ja am Kreuz gestorben. Und das stimmt inhaltlich natürlich. Christus ist dafür am Kreuz gestorben, aber es steht eben auch bereits im sogenannten Alten Testament. Und das hat für mich auch gute Gründe, weil die Menschen damals, Micha hat etwa 700 vor Christus gelebt, also die Menschen, die vor 2700 Jahren gelebt haben, die waren auch nicht anders als wir. Die hatten zwar keine Technik, die sind nicht mit dem Auto gefahren, sondern mit dem Eselskarren oder zu Fuß. Die hatten kein Internet und kein Smartphone. Dafür haben sie die Sonne angeschaut und haben sich auf Steinplatten unterhalten. Also die Technik, die war natürlich ein bisschen anders. Aber das Leben der Menschen war genauso. Das kann jeder nachvollziehen, der mal in einem Museum, in einem archäologischen oder auch in einem ägyptischen Museum oder in einem jüdischen Museum mal nachschaut, wie die Menschen damals gelebt haben. Das ist genauso wie wir, nichts anderes. Die haben genauso geheiratet wie wir, die waren genauso traurig, wenn jemand verstorben ist. Die haben sich genauso gezankt und gezofft und haben sich geliebt und haben sich wieder versöhnt. Es war alles so wie wir. Und deswegen haben auch diese Menschen zur Zeit vom Propheten Micha, also vor 2700 Jahren, wirklich gewusst und gemerkt, ich brauche Vergebung. Ich bin schuldig geworden, auch an meinem Nächsten. Ich lese Ihnen da einen Vers vor, auch aus demselben Kapitel, Micha Kapitel 7, ein Vers 6. Der Sohn verachtet den Vater. Stand das gestern irgendwo in der Münchner Zeitung auch? Die Tochter widersetzt sich der Mutter. Die Schwiegertochter ist wieder die Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde sind seine eigenen Hausgenossen. Micha Kapitel 7, der Vers 6. Das war Alltag, sozusagen die Bildzeitung der damaligen Zeit. Die Überschriften, sie glänzten immer, aber die Wirklichkeit war traurig. Noch nicht mal in der eigenen Familie haben die sich über den Weg getraut. Und das ist ja immer noch die Keimzelle, oder sollte sie sein, die Keimzelle, wo man Vertrauen einüben kann, wo Konfirmanden so richtig schön geborgen heranwachsen dürfen. Und da ging der Riss damals mittendurch. Vergebung, Gnade, Neuanfang war bitter nötig. Und deswegen auch diese Worte vom Propheten Micha in die damalige Zeit hineingesprochen. Micha wollte Mut machen, wollte Hoffnung vermitteln, wollte sagen, ihr vom Volk Israel und ihr seid ja immerhin das auserwählte Volk Gottes. Das war kein Heidenvolk. Das war dieses Volk, das Gott selber aus Ägypten herausgeführt, durch das Rote Meer hindurchgeleitet, 40 Jahre in der Wüste versorgt hatte. Dieses Volk und kein anderes braucht Vergebung, braucht Neuanfang, braucht Gnade, braucht diesen Gott, der ihm immer wieder aufhilft, der aufrichtet, der sagt, komm, mach weiter, ich bin da, ich sorge mich um dich, ich kümmere mich um dich. Du brauchst nicht verzagen, auch dann, wenn du wieder versagt hast. Und wenn wir diese drei Verse im Einzelnen auf uns wirken lassen, das ist so eine dichte Sprache, in der das formuliert ist. Mindestens 5-mal geht es hier mit unterschiedlichen Worten um dasselbe Thema. Dass die Schuld nicht das letzte Wort hat. Dass Gottes Zorn nicht ewig festhält, sondern dass er an Gnade, Gnade als Zuwendung, chesed. Dass das ist, was Gott so gerne macht mit seinem Volk. Dass er sich unser wieder erbarmt, dass er die Schuld unter die Füße tritt. Also das heißt, dass er stärker ist als Schuld. Und dass er diese Sünden in die Tiefen des Meeres hineinwirft. Man darf jetzt ja wieder so ein bisschen am Strand auch baden gehen, ja, wenn auch mit Sicherheitsabstand. Hier haben wir ja viele Seen, da sind wir ja sehr bevorzugt in Oberbayern. Wir brauchen gar nicht ins Ausland zu fahren und können baden. Und da können Sie das mal ausprobieren. Wir haben das auch mal mit Konfirmanden hier auf der Wiese gemacht. Da ist natürlich jetzt kein See zur Verfügung, das ist klar. Aber wir haben Tennisbälle genommen. Und auf jeden Tennisball konnte ein Konfirmand was schreiben, oder ein Zettel schreiben, was ihn belastet hat, was ihn so beschäftigt hat. Und dann haben wir diese Zettel, dann kann man mit so einer kleinen Nadel festmachen und dann konnten sie diese Tennisbälle Richtung nächsten Baum werfen, damit das ein kleines bisschen verständlich ist, was hier eigentlich gemeint ist. Man kann das am Starnberger See wirklich auch ganz konkret machen. Da liegen ja Steine, die sind steinreich, diese Leute dort am Ufer des Starnberger Sees. Und ich kann wirklich Steine nehmen und kann mit speziellen Schreibern, kann ich Schuld auf diesen Stein werfen und dann kann ich den Stein in die Tiefen des Starnberger Sees hineinwerfen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass dieser Stein nicht mehr von selber hochkommt. Und das ist genau dieses Bild, das Micha hier damals seinen Leuten, die ja auch am Mittelmeer gewohnt haben und am See Genezareth, auf den Weg mitgibt. Nehmt Steine, nehmt die Steine eurer Schuld, beschriftet sie und dann werft ihr sie ins Wasser, weil Gott das genauso macht. Er wirft unsere Schuld in die Tiefen des Meeres. Wir können anfangen, immer wieder neu, und zwar gerade auch mit den Menschen, mit denen wir jeden Tag zu tun haben. Auch in der Familie, in der Nachbarschaft, in meiner Verwandtschaft. Und das ist jetzt das Spannende, das ist dann der letzte Punkt hier, das Spannende, ja, wie können wir das wirklich erleben? Und mein Vorteil war jetzt in diesem Fall, dass wir die letzten 6 Tage so einem Hebräischkurs im Allgäu waren. Einer der Teilnehmer ist auch hier im Gottesdienst. Und das war der Vorteil, dass wir gemeinsam ja ein Seminar hatten, aber gleichzeitig gemeinsam gegessen haben, Frühstück, Abendessen, bisschen Abendprogramm gemacht haben. Und dann habe ich diese Leute von dem Seminar gefragt, ich wusste ja, was der Bibelabschnitt für heute ist, Dann habe ich diese Leute gefragt, könnt ihr irgendwie was mit dem Wort Gnade anfangen? Was bedeutet Gnade in eurem Leben? Und ich sage Ihnen ein paar Antworten, natürlich ohne Namensnennung, was dann so Teilnehmer dieses Kurses mir gesagt haben. Ein Teilnehmer so aus Mittelfranken, gut 60 Jahre alt, war mal verheiratet. Die Ehe ist auseinandergegangen, schon vor längerer Zeit. Seine Frau hat wieder geheiratet. Er ist ledig geblieben oder solo geblieben, hat zwei erwachsene Söhne. Und er hat dann gesagt, diese Söhne haben 20 Jahre keinen Kontakt mit ihm als Vater gesucht. Und das hat ihm so unendlich wehgetan. Das fiel ihm fast schwerer zu verkraften als die Trennung von seiner Frau, weil er gesagt hat, gut, es ist auch Schuld, Scheidung ist auch Schuld, aber sie hat ja wieder geheiratet, aber er ist ja trotz der Scheidung der Vater seiner Söhne geblieben. Daran ändert sich ja nichts, auch dann, wenn eine Ehe auseinandergeht. Und deswegen fiel ihm das wirklich schwer und ich kann das ein bisschen wenigstens nachvollziehen, auch wenn wir natürlich nicht in der Situation sind, aber wir haben ja drei Söhne und wenn das bei mir der Fall wäre, was erfreulicherweise nicht ist, aber wenn es der Fall wäre, das würde mir schon auch schwer aufs Herz liegen. Und deswegen hat er sich umso mehr gefreut, als dann vor einigen Wochen, kurz vor Christi Himmelfahrt, beide Söhne angerufen haben und gefragt haben, ob sie mit ihrem Vater, mit ihm mal an Christi Himmelfahrt so eine Radtour machen können, weil er gerne mit dem Fahrrad fährt. Dann hat er erzählt, wie das so für ihn war. So 3 bis 4 Stunden lang sind die einfach da so mit dem Fahrrad so ins Grüne hinausgefahren. Und wenn man so ein bisschen Fahrrad fährt und nicht unbedingt rennradmäßig unterwegs ist, dann kann man sich ja beim Fahrradfahren auch ein bisschen unterhalten, kann so ein bisschen Smalltalk machen und dann vielleicht noch ein Bier gemeinsam trinken, essen und trinken. Und wir haben das noch richtig gemerkt auch jetzt vor ein paar Tagen, als er das bei uns erzählt hat, wie das so richtig so aus seinem ganzen Körper herausgekommen ist. Diese Freude eines Vaters, dessen erwachsene Söhne sich nach so langer Zeit bei ihm gemeldet haben und er hat gesagt, das war für ihn Gnade, das war für ihn so ein neuer Anfang in diesen Familienbeziehungen, die hier leider tief zerrüttet waren. Und Gnade hat immer mit Vergebung, mit neuem Anfang zu tun. Das zweite Beispiel. Wir waren so altersmäßig in dieser Gruppe gut durchmischt. Der jüngste Teilnehmer war 45 und die älteste Teilnehmerin war schon über 80. Also ich kann jedem nur Mut machen, man kann auch mit über 80 noch Hebräisch lernen. Also es ist fantastisch, wie gut sowas funktionieren kann. Und wir haben auch ein bisschen so thematische Einheiten gemacht, also nicht nur Buchstaben gelernt. Und wir sind so ein bisschen das hebräische Zeitverständnis auch durchgegangen. Und das ist ein bisschen anders als das Zeitverständnis, das wir hier haben, weil wir hier vom griechischen Geist geprägt sind. Wir haben hier ein sogenanntes lineares Zeitverständnis. Das heißt, hier ist Vergangenheit, dann kommt die Gegenwart und dann kommt die Zukunft. Die Vergangenheit prägt die Gegenwart, stimmt ja auch. Und dann geht es aber linear von der Gegenwart in die Zukunft hinein. Also wir leben quasi in die Zukunft hinein und wissen aber eigentlich nicht, was in der Zukunft kommen wird. Da ist gewisse Richtigkeit, aber wenn es verabsolutiert wird, wenn nur noch so gelebt wird, dann gerät es in eine Schieflage. Und das hebräische Zeitverständnis ist hier wirklich anders. Und das sind jetzt keine Spielereien, sondern dahinter steckt eine ganz tiefe Lebensweisheit. Es gibt im Hebräischen eine Zeitstufe, dass das, was erst in der Zukunft kommt, schon als Geschehen erlebt wird. Dass ich also jetzt nicht von der Gegenwart in die Zukunft hineinlehme, sondern dass ich quasi wie so ein Lasso, also jetzt im übertragenen Sinn, dass ich wie ein Lasso die Zukunft in meine Gegenwart hineinhole. Und dann so lebe, als ob die Zukunft bereits Gegenwart ist in meinem Leben. Und das ist vielleicht ein bisschen theoretisch jetzt hier, weil darüber auch wenig gepredigt wird. Aber wenn man das mal so ein bisschen versucht, mit seinem Alltagsleben zu verbinden, dann kann das ganz faszinierend sein. Und das hat diese Dame, also diese über 80-Jährige, am Freitagabend so beim Abschluss wirklich erzählt. Diese Einsicht, die hat ihr für ihr Leben ganz entscheidend geholfen. Weil sie natürlich aufgrund ihres Alters automatisch weiß, dass sie jetzt im letzten Lebensabschnitt ist. Sie ist wirklich noch rüstiger, beeindruckender. Aber sie weiß natürlich, dass sie nur noch eine begrenzte Zeit zu leben hat. Und sie hat gesagt, diese Einsicht, diese innere, die man ja nur ein bisschen für sich erspüren kann, diese innere Einsicht, die Zukunft kommt nicht erst irgendwann, sondern die Zukunft findet bereits jetzt statt. Die Ewigkeit ist nicht erst irgendwann mal, sondern die Ewigkeit kann ich jetzt, hier und heute in meinem Gegenwartsleben erfahren. Und das prägt meine Gegenwart, das verändert mein Verständnis von Gegenwart. Das war für sie faszinierend. Weil auch der Eingang in die Ewigkeit, das hat ganz viel mit Gnade zu tun. Keiner, ich sage das mal so, ohne jemanden zu nahe treten zu wollen, keiner hat das Recht, bei Gott in der Ewigkeit zu sein. In dem Sinn, dass ich mir da irgendwelche Fleißpunkte zusammensammle und ich dann vorweisen kann und kann sagen, hier, lieber Gott, schau mal, mein Heft hier, von Anfang bis zum Ende ganz voller Fleißpunkte, ich bekomme doch bestimmt den Ehrenplatz. Das haben die Jünger auch schon mal gedacht. Und Jesus hat sie hier sehr deutlich zurechtgewiesen. Nein, es ist Gnade, es ist auch das Gnade, komme in die Ewigkeit nur durch Vergebung, durch Neuanfänge, dass ich dazu bereit bin. Und das möchte diese Dame in ihren letzten Lebensabschnitt ganz bewusst mit hineinnehmen. Ewigkeit, Vergebung, Neuanfang in ihren letzten Jahre oder Jahrzehnte, je nachdem, wie viel Gott ihr noch schenkt. Das dritte Beispiel, eine Frau, die gesagt hat, wenn Gott schon zu mir barmherzig ist, und das ist ja in unserem Bibelabschnitt genannt, sogar im Blick auf Abraham und auf Jakob, das waren Leute, die haben schon über 1000 Jahre vor Micha gelebt. Also das sind hier ganz lange Zeitabschnitte, wo immer wieder die Gnade und die Barmherzigkeit Gottes erfahren wurde. Und diese Frau jetzt in unserem Kurs hat gesagt, wenn Gott schon so barmherzig mit mir ist, dann kann ich das ja auch sein. Aber nicht mit anderen Menschen, mit denen natürlich auch, sondern barmherzig mit mir selber. Ich weiß nicht, wie weit Ihnen dieser Gedanke überhaupt geläufig ist, dass das auch wichtig ist. Ich soll meinen Nächsten lieben und dann geht es eben weiter wie mich selber. Ich soll mit meinem Nächsten barmherzig sein wie mit mir selber. Und ich habe den Eindruck, dass das für manchmal in christlichen Kreisen ein großes Problem ist. Dass Leute sich so sehr unter einen christlichen Leistungsdruck setzen, dass sie immer Angst haben, irgendwie zu versagen, irgendwo irgendeinem Maßstab nicht zu gehorchen oder zu genügen, die immer mit irgendeinem schlechten Gewissen herumlaufen. Und bei denen man natürlich von einer Freude und von einer Begeisterung und von einer Leidenschaft nicht allzu viel feststellen kann, ist ja nachvollziehbar. Und das hat diese Frau gesagt, das ist für sie das, was Gnade in diesem Bibelabschnitt für ihr ganz persönliches Leben bedeutet, sich das immer wieder vor Augen zu halten, liebe Punkt, 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 setz dich bitte nicht selber unter einen frommen Leistungsdruck. Sei auch ein bisschen barmherzig mit dir selber. Und wenn manches nicht gelingt, dann werf es in die Hände Gottes oder schmeiß es in den Starnberger See oder wohin auch immer dann. Und dann wirst du sehen, dass du aufatmen kannst, dass es schön ist, immer wieder neu anzufangen. Es gibt für mich keinen Gegensatz zwischen Altem und Neuem Testament. In beiden Teilen wird die Gnade, die Treue, die Barmherzigkeit Gottes gelobt, schon seit Abraham, seit Jakob, seit Micha und auch 2700 Jahre später bei uns und für uns in Paul Gerhardt. Gott ist nicht ein Gott, der so nur auf der Wolke sitzt, der fünfe Grade sein lässt, aber Gott ist einer, der meine Sünde wirklich anschaut im wörtlichen Sinn, der dann aber sagt, du, dafür ist Jesus Christus am Kreuz gestorben, für dich ganz persönlich. Ich bin barmherzig mit dir. Sei du barmherzig mit dir und mit anderen. Dann wirst du den Frieden Gottes, der höher ist als all unsere menschliche Vernunft, immer wieder von ganz Neuem erfahren. Amen.